Willkommen bei Ungelesen,
dem Literaturpodcast.
Im Mittelpunkt immer ein Buch.
Immer ein neues, aufregendes, wichtiges Buch.
Eines, das etwas verhandelt, etwas zu sagen hat. Eines, das wichtig wird.
Ein Buch, über das man unbedingt sprechen muss.
Ungelesen.
Ein Buch, zwei Stimmen, viele Gedanken.
Schön dass ihr dabei seid.
Willkommen bei Ungelesen, der Bücher-Podcast, und heute zu einer neuen Debatte.
Heute geht es um ein Buch, das kaum jemanden kalt lässt, Schneid. Ein Werk, das den Begriff Mut ausleuchtet, indem es Stimmen von Managern und Generälen neben die von Neurowissenschaftlerinnen und Fußballspielern stellt.
Ja, und die Reaktionen könnten widersprüchlicher nicht sein. Also die reichen von Zumutung bis hin zu wichtigstes Buch der Gegenwart. Das wirft eine zentrale Frage auf, die wir heute hier verhandeln wollen. Ist Schneid in seinem Kern eine brillante, aber ja doch sehr ungemütliche Gesellschaftsanalyse, die unsere institutionalisierte Feigheit entlarvt?
Oder, und das ist meine Position, liegt die eigentliche Stärke des Buches nicht viel tiefer? Nämlich in der psychologischen Untersuchung von Mut als einem zutiefst individuellen inneren Kampf, den jeder Mensch mit sich selbst austrägt.
Ich vertrete klar die erste Position. Für mich ist das Buch eine scharfe und absolut notwendige politische Diagnose unserer Zeit.
Und ich bin überzeugt, dass sein bleibender Wert eben in der Darstellung des Mutes als eine zutiefst persönliche, psychologische Erfahrung liegt.
Dann steigen wir doch direkt ein. Also, für mich hält das Buch unserer Gesellschaft einen Spiegel vor. Und das Bild ist, naja, nicht besonders schön. Es zeigt eine Kultur, die Mut zwar als PR-Slogan auf ihre Fahnen schreibt, ihn aber im Alltag systematisch vermeidet. Besonders deutlich wird das in der Wirtschaft.
Du sprichst die oft zitierte Rezension im Manager-Magazin an, nehme ich an, ne?
Genau die. Da heißt es, Mut sei in Unternehmen ein Hochrisikoinstrument, das kaum jemand ernsthaft in der Hand halten will. Und die Unternehmerin Bettina von Rahlstedt bringt es im Buch ja noch brutaler auf den Punkt, Mut steht in Broschüren, aber nicht in Bilanzen. Das ist für mich eine glasklare systemische Diagnose, keine psychologische.
Aber ist diese systemische Ebene nicht nur die Bühne für das, was wirklich zählt? Ich finde, das Buch interessiert sich vielmehr für das, was hinter den Kulissen passiert, für die Innenseite des Mutes, wie die Psychologie heute es so treffend nennt. Es geht um die inneren Kämpfe, die jeder austrägt, egal ob jetzt in der Vorstandsetage oder eben ganz woanders.
Aber die Beispiele im Buch zielen doch immer wieder auf die Strukturen. Nehmen wir den Philosophen Alexander Bruckner. Seine Analyse von Leadership ist doch vernichtend. Er nennt es die Kunst, Risiken rhetorisch zu veredeln und faktisch zu meiden. Das beschreibt eine Kultur, nicht einen einzelnen Menschen. Der Herausgeber selbst sagt ja im Interview, wir hätten eine Kultur entwickelt, die Konsequenzen verlernt hat.
Ich sehe das eher als den Kontext, der den inneren Kampf erst notwendig macht. Für mich sind die wissenschaftlichen Beiträge in dem Buch der eigentliche Schlüssel. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Gundula Herwig zum Beispiel, sie entzaubert den Mut ja vollkommen.
Entzaubern ist ein gutes Wort. Sie reduziert ihn auf ein reines Fehlersignal im Gehirn, wenn ich mich recht erinnere.
Ganz genau. Ein bewusstes Veto gegen den tief verankerten Impuls zur Vermeidung von Gefahr oder Schmerz. Und der Psychologe Rune Fiebel geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Er nennt Mut einen biografischen Riss.
Was meint er damit genau? Das klingt sehr dramatisch.
Er meint damit diesen unglaublich schwierigen Moment, in dem man sich aktiv von dem Bild verabschieden muss, das man von sich selbst und seinem Leben hatte, um einen mutigen Schritt zu tun. Es ist ein Bruch mit der eigenen sicheren Vergangenheit. Und das ist doch ein zutiefst individueller psychologischer Vorgang.
Individuell, ja, aber oft ausgelöst durch gesellschaftlichen oder institutionellen Druck. Selbst das kleinste Beispiel im Buch, dieser Verwaltungsbeamte Heiner Degenhardt, bestätigt das für mich. Sein winziger Akt des Mutes, die kleine Abweichung vom Formular, ist doch eine stille Rebellion gegen das ganze System.
Eine Rebellion, die aber ausschließlich in ihm selbst stattfindet. Es ist sein persönlicher Sieg über die eingetrichterte Regelhörigkeit. Das System merkt es vielleicht nicht einmal. Der Kampf und der Sieg sind rein innerlich. Und das führt uns doch zu einer ganz anderen Dimension, die nichts mit Politik zu tun hat, dem Körper. Der ehemalige Abfahrer Franz Leitgeb beschreibt Mut ja als ein rein sensorisches Phänomen, konzentriert auf die Sekunde vor dem Start. In diesem Moment gibt es keine Gesellschaft und keine Bilanz, nur das Individuum und seine nackte Angst.
Das ist ein guter Punkt, der uns direkt zur Struktur des Buches führt. Diese radikale Vielstimmigkeit, ein General hier, eine Rapperin dort, dazwischen der Beamte und die Unternehmerin, ich sehe darin ein klares Stilmittel, um die Zerrissenheit unserer Gesellschaft abzubilden. Der Herausgeber sagte doch selbst, er wollte bewusst Reibung erzeugen. Wenn sich all diese Stimmen widersprechen, dann ist das doch ein Porträt unseres gesellschaftlichen Umgangs mit dem Thema.
Reibung, ja. Aber ich glaube, die Reibung entsteht nicht zwischen den gesellschaftlichen Sektoren, sondern sie zeigt, wie der universelle innere Kampf in verschiedenen Lebenswelten eben unterschiedlich aussieht. Die Psychologie heute nennt die Beiträge Fallvignetten menschlicher Bewältigung. Das trifft es für mich perfekt.
Aber schau dir die Vignetten doch genauer an. Professor Cassandra Blum zum Beispiel, die argumentiert, dass Frauen mutig sein müssen, nur um überhaupt als kompetent wahrgenommen zu werden. Das ist doch eine Kritik an patriarchalen Strukturen, an einem gesellschaftlichen Missstand.
Absolut. Der Auslöser ist ein gesellschaftlicher Missstand. Aber der Akt des Mutes, den sie beschreibt, ist trotzdem ein zutiefst persönlicher. Es ist das Individuum, das gegen die ihm zugewiesene Rolle aufbegehrt. Genauso bei der Rapperin Lina El Aiti, die ihren Mut als Widerstand gegen soziale Projektionen beschreibt. Der Kontext ist politisch, ja, aber der Kampf ist ein Ringen mit sich selbst, mit der eigenen Angst vor den Konsequenzen. Die Bühne ändert sich, der innere Kampf bleibt derselbe.
Ich glaube, wir kommen der Sache näher, wenn wir über die zentrale Figur des Buches sprechen, den Fußballer Toto Wiemers. Für mich ist er das ultimative gesellschaftliche Korrektiv in diesem ganzen Ensemble.
Inwiefern korrektiv?
Naja, seine Definition ist so einfach, so geerdet. Mut ist, wenn du hingehst, obwohl alle wissen, dass es wehtun wird. Dieser Satz entlarvt doch mit einem Schlag die ganze aufgeblasene Rhetorik der Eliten, die leeren Phrasen in den Unternehmensbroschüren. Die Sportzeitschrift Elf Freunde feiert ihn ja als den, der stehen bleibt, wenn die anderen weglaufen. Er verkörpert den ehrlichen, ungeschönten Mut, den unsere Systeme verdrängt haben. Er ist der Gegenentwurf zur feigen Führungsetage.
Das ist eine sehr schlüssige Lesart, aber ich würde es anders einordnen. Wiemers ist für mich nicht primär das gesellschaftliche Korrektiv, sondern der psychologische Anker des gesamten Buches. Er ist sozusagen die menschgewordene Theorie.
Das musst du erklären.
Denk an die Neurowissenschaftlerin Herwig und ihr Fehlersignal. Das ist eine abstrakte klinische Beschreibung. Toto Wiemers ist die gelebte Erfahrung dieser Theorie. Er demonstriert, was es heißt, das Alarmsystem des Gehirns, das Wissen um den kommenden Schmerz, durch eine bewusste Handlung außer Kraft zu setzen. Er übersetzt die komplexe Theorie in eine existenzielle, fühlbare Ebene. Er zeigt nicht, was im System falsch läuft, sondern was im Individuum richtig laufen muss, damit Mut überhaupt erst möglich wird.
Ich bin nicht überzeugt. Seine Funktion im Buch ergibt sich doch erst aus dem Kontrast. Ohne die feigen Manager gäbe es keinen mutigen Wiemers, der ihre Haltung entlarvt. Seine Bedeutung ist relational, sie ist politisch. Er ist der Maßstab, an dem die institutionelle Feigheit erst messbar wird.
Oder er ist der Maßstab, an dem jeder Leser seine eigene persönliche Feigheit misst. Und das führt uns zur verstörenden Wirkung des Buches.
Genau. Wie erklärst du dir die heftigen Reaktionen? Ein Leser aus der Wirtschaft fühlte sich persönlich angegriffen, andere nannten es eine Zumutung. Das klingt für mich danach, als würden sich Menschen in ihrer Rolle als Teil eines feigen Systems ertappt fühlen. Der Schmerz kommt daher, dass die kollektive Lebenslüge aufgedeckt wird.
Ich stimme dir zu, dass das Buch wehtut, aber ich glaube, der Schmerz kommt von woanders. Dr. Corinna Ebert schreibt in ihrer Kritik, das Buch konfrontiert die Leserinnen und Leser mit ihrer eigenen Ausweichlogik. Beachte die Formulierung ihrer eigenen Logik, nicht der Logik der Gesellschaft.
Aber wird diese eigene Logik nicht durch die Gesellschaft geformt und belohnt?
Das mag sein,
Aber der Stich, den man beim Lesen spürt, ist ein ganz persönlicher. Er entsteht, weil das Buch uns mit unserem eigenen privaten Zögern konfrontiert. Ein Leser hat es perfekt formuliert. Ich wollte Motivation, ich bekam Realität. Das ist doch keine Klage über das System. Das ist eine schmerzhafte persönliche Erkenntnis. Ein anderer schrieb, ich verstehe nichts, aber ich fühle mich angesprochen. Das zielt nicht auf den Kopf, nicht auf das politische Bewusstsein, sondern direkt ins Herz des Individuums.
Und was ist mit dem Zitat des Herausgebers, das oft angeführt wird? Er sagt, das Buch schmerze, weil wir uns an Feigheit gewöhnt haben. Das Wir klingt für mich sehr kollektiv, wir als Gesellschaft.
Ich lese dieses Wir ganz anders. Ich höre da nicht wir als Gesellschaft, sondern wir als Menschen. Du und ich. Jeder einzelne von uns in seine Haut. Es ist die Diagnose einer persönlichen Gewohnheit, die wir alle kennen, nicht die Anklage einer anonymen Krankengesellschaft.
Zusammenfassend bleibe ich also bei meiner Position. Schneid ist für mich in erster Linie eine brillante und, ja, notwendige Analyse unserer gesellschaftlichen Gegenwart. Das Buch seziert, wie wir als Kollektiv systematisch Mut vermeiden und ihn gleichzeitig zu einer leeren Worthülse aufblasen. Die vielen persönlichen Geschichten sind dabei die eindringlichen Beweisstücke für diese große, unbequeme Diagnose.
Und für mich liegt die eigentliche, die tiefere Kraft des Buches genau darin, über diese Systemkritik hinauszugehen. Es holt den Mut vom Sockel der Heldensage herunter und zeigt ihn als das, was er ist. Ein fundamentaler, innerer, oft leiser psychologischer Prozess. Die Gesellschaftskritik mag der Rahmen sein, aber das Bild, das nachhalt, ist das des einzelnen Menschen in seinem stillen, unsichtbaren Ringen mit sich selbst.
Womöglich liegt die Stärke dieses ungewöhnlichen Werkes genau in dieser unauflösbaren Spannung. Es verweigert einfache Antworten und zwingt einen dadurch, ja, selbst Stellung zu beziehen.
Es zwingt den Leser, sich in diesem Spannungsfeld selbst zu verorten, ja. Und es gibt definitiv noch viel mehr darin zu entdecken.
Das war Ungelesen, der Bücherpodcast.
Bis zum nächsten Mal.
Das war
Ungelesen,
der Literaturpodcast.
In den Shownotes findet ihr mehr zum besprochenen Buch,
viele weiterführende Hinweise und
wo ihr es auch herbekommt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Buch.
Setzt Lesezeichen.
Bis zum nächsten Mal bei
Ungelesen.